Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist heute Morgen um 6 Uhr. Ich bin Christina Scheidecker und das sind unsere Themen. Von ja gern bis sicher nicht, die Reaktionen auf den Entscheid des Bundesrates, weniger zu sparen. Mehr als 500 Tote. Brasilien erlebt die größte Naturkatastrophe seiner Geschichte. Und wer schaut zu uns, wenn wir alt und grau sind? Und wer bezahlt dafür? Das Gespräch dazu mit Caritas-Direktor Hugo Fassl. Guten Morgen. Jetzt ist die Reihe an Regula Siegfried. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
SP, CVP und FDP begrüßen die Ankündigung des Bundesrats, das Sparprogramm im kommenden Jahr nicht in vollem Umfang umzusetzen. Einzig die SVP beharrt auf den Einsparungen von bis zu 1,7 Milliarden Franken. Gestern hatte Finanzministerin Wittmer-Schlumpf bekannt gegeben, die Rechnung 2010 schließe mit einem Gewinn von 3 Milliarden Franken ab, statt wie budgetiert mit einem Verlust von 2 Milliarden. Deswegen verzichte man auf Sparmaßnahmen in der Höhe von 280 Millionen Franken. In Brasilien steigt die Zahl der Todesopfer nach den verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen auf über 500 an. Zahlreiche Menschen werden vermisst. Es sei die schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes, hieß es. Besonders schwer betroffen die bergige Region nördlich von Rio de Janeiro. Die brasilianische Präsidentin Rousseff kündigte Nothilfe von 400 Millionen Franken an. In der australischen Metropole Brisbane ist das Hochwasser teilweise zurückgegangen. Einige Stadtviertel wurden wieder freigegeben. Straßen und Häuser sind von einer Schlammschicht überzogen. Tausende Häuser stehen allerdings noch immer unter Wasser. In Brisbane wurden bisher 25 Tote bestätigt. Dutzende Personen werden vermisst. Nach wochenlangen Unruhen in Tunesien hat Präsident Ben Ali sich erstmals zu Konzessionen bereit erklärt. So sollen etwa die Preise für Grundnahrungsmittel gesenkt werden, sagte er am Fernsehen. Und er werde die Verfassung nicht ändern, um länger im Amt bleiben zu können. Ben Ali ist seit 23 Jahren Präsident. 2014 läuft seine Amtszeit aus. Die Opposition reagierte positiv auf die Ankündigungen Ben Alis. Trotzdem bleibt die Lage in Tunesien laut Reportern weiter angespannt. In der Elfenbeinküste haben Anhänger des abgewählten Präsidenten Gbagbo UNO-Fahrzeuge angezündet. 6 Autos wurden laut UNO-Angaben in Brand gesetzt. Ein Fahrer und ein Arzt seien verletzt worden. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sei sehr besorgt. An den Angriffen beteiligt hätten sich Gbagbo-treue Sicherheitskräfte und Milizen. Der japanische Regierungschef Naoto Kan hat sein Kabinett umgebildet. Er ernannte den früheren Finanzminister und bisherigen Oppositionspolitiker Kaoru Yoshino zum Minister für die Wirtschafts- und Steuerpolitik. Zugleich wird Kaoru Yoshino für die geplante Steuerreform zuständig sein. Die Entscheidung wird als Signal gewertet, dass es Kan mit der Sanierung der Staatsfinanzen ernst meint. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.732 Punkten, minus 0,2%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.545 Punkten, minus 0,4%. Der Dollar wird zu 96 Rappen 46 gehandelt, der Euro zu einem Franken 28,65 bzw. zu einem Dollar 33,39. Und das Wetter. Heute gibt es im Norden erst Wolken und Nebelfelder. Dann ist es überall zunehmend sonnig bei 9 bis 12 Grad.
Starten Sie gut in den Tag. Da wird wohl mancher EU-Finanzminister neidisch. Die Schweizer Bundeskasse weist für 2010 einen Überschuss von rund 3 Milliarden Franken auf. Die Wirtschaftskrise war kürzer und milder als befürchtet, die Einnahmen höher als erwartet. Der Bundesrat will deshalb auf kurzfristige Einsparungen in der Höhe von 280 Millionen Franken verzichten. Dazu Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Das geht von Kinderbetreuung über Bereich Hochschule, Universitäten. Das trifft wirklich alle, auch das VBS. Und von daher hat man sich jetzt entschieden, weil die Schuldenbremse eingehalten werden kann, ohne dass diese Maßnahmen umgesetzt werden, dass man darauf vorläufig verzichtet.
Damit grundsätzlich einverstanden ist die Finanzkommission des Ständerates. Doch bei den Bundesratsparteien sind die Meinungen geteilt. Monika Zumbrunn.
Erfreut zeigt sich die SP. Sie, die die pessimistische Budgetpolitik des Bundes immer wieder kritisiert, sieht sich bestätigt. Margrit Kinnernellen, SP-Nationalrätin und Präsidentin der Finanzkommission, begrüßt den Entscheid des Bundes, auf die kurzfristigen Sparmaßnahmen zu verzichten.
Er drängt sich auf, nachdem einerseits die Prognosen noch von Altbundesrat Merz zu negativ waren, andererseits natürlich die gute Konjunktur 2010 kräftig zum positiven Rechnungsabschluss 2010 beigetragen hat.
Auch für Pirmin Bischoff, Finanzpolitiker bei der CVP, ist es richtig,
dass wir jetzt Notmaßnahmen, die geplant waren für ein Budget, das 5 Milliarden schlechter ausgesehen hätte, dass wir solche Maßnahmen jetzt stoppen.
Weiter rechts auf der politischen Skala tönt es ganz anders. SVP und FDP finden den Entscheid des Bundesrates falsch. Bruno Zuppiger für die SVP in der Finanzkommission des Nationalrats.
Ich glaube, es ist einfach ein Weg des geringsten Widerstandes. Nur wegen einem Rechnungsabschluss, wo vor allem aus Mehreinnahmen besteht, kann man nicht ein Programm einfach streichen, weil das Ausgabenwachstum wird uns noch sehr große Sorgen bereiten in den nächsten Jahren, wenn wir nicht jetzt handeln.
Die FDP bangt zudem um die Ausgabendisziplin. Martin Brunschwig-Graf, freisinnig liberales Mitglied der Finanzkommission des Nationalrats.
Ja, das ist immer so. Ich war auch Finanzdirektorin und ich habe schon so gesehen, dass man in solche Fälle, wo gute Nachrichten kommen, dass man diese Finanzdisziplin ein wenig verlieren. Das ist immer gefährlich, weil wir müssen lange also auf die Dauer denken und auf die Dauer ist die Sache nicht so erledigt.
Weder FDP noch SVP reicht es, wenn der Bund, wie gestern angekündigt, mit einem anderen Sparprojekt vorwärts machen will, der langfristigen Aufgabenüberprüfung. Das Signal des Bundesrates, auf kurzfristige Sparmaßnahmen zu verzichten, kommt also bei den grossen Parteien unterschiedlich an. Die Spardiskussion in der Schweiz, kurz- und langfristig, wird weitergehen.
Es ist jetzt 6:07 Uhr. Brasilien. Nach den schweren Unwettern im Hochland von Rio de Janeiro steigt und steigt die Zahl der Opfer, über 500 sind es bisher. Dabei wird es wohl aber nicht bleiben, denn die Lage im Katastrophengebiet ist nach wie vor sehr unübersichtlich. Außerdem drohen weitere schwere Niederschläge. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Die Behörden sprechen von 6.000 Obdachlosen, doch auch diese Zahl wird sich weiter erhöhen. Der Zivilschutz dringt noch immer nicht in alle der verschütteten Gebiete vor. Mehrere Täler sind abgeschnitten von den drei größeren Städten in der Bergregion rund 100 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro. In einigen abgelegenen Gegenden haben binnen kürzester Zeit über die Ufer getretene Flüsse fast unvorstellbare Zerstörung angerichtet, und zwar auch in Gebieten, die nicht als überschwemmungsgefährdet gelten. Armensiedlungen genauso wie Überbauungen mit luxuriösen Ferienhäusern. Entlang der Flüsse liegt eine meterhohe Schicht aus Schlamm, Geröll und Baumstämmen. Von Straßen ist nichts mehr zu sehen. Nach einem Besuch im Katastrophengebiet stellte Staatspräsidentin Dilma Rousseff Änderungen in der Besiedlungspolitik in Aussicht. In Brasilien sei es seit Jahrzehnten die Regel, dass die sozial Schwachen an gefährlichen Steilhängen oder in der Nähe von Flüssen lebten, in den Großstädten genauso wie auf dem Land.
Es gibt immer mehr alte Menschen und diese Menschen brauchen häufig Pflege, sei es im Altersheim oder über die Spitex. Und die Kosten dafür, die steigen. Nur, wer soll das bezahlen? Viele Menschen haben Probleme, die Kosten für ihre Pflege selbst zu finanzieren. Das Schweizer Hilfswerk Caritas schlägt deshalb Alarm und diskutiert heute unter Fachleuten mögliche Lösungen. Wir sind jetzt verbunden mit Hugo Fasel, dem Direktor von Caritas Schweiz. Die alten Menschen in der Schweiz gelten heute doch überwiegend als relativ gut gestellt. Sie aber sprechen von einer drohenden Altersarmut. Wie groß ist dieses Problem tatsächlich?
Natürlich haben ältere Menschen heute eine AHV. Alle haben eine AHV. Wir haben eine zweite Säule, wir haben sogar eine dritte Säule. Und von daher entsteht auch das Bild einer reichen älteren Bevölkerung, die auch noch Vermögen hat. Aber wir vergessen dabei, dass einige keine dritte Säule haben. Wir vergessen, dass einige keine oder nur eine kleine zweite Säule haben, sodass wir davon ausgehen, dass rund 20% der alten Menschen auch von Armut betroffen sind. Und je länger sie leben können, leben dürfen und damit auch Pflegekosten übernehmen müssen, wird natürlich die Schwierigkeit, die finanzielle Schwierigkeit größer. Und wer arm ist und isoliert, für den ist natürlich tatsächlich der Lebensabend nicht ein attraktiver Moment.
Nun ist aber seit Anfang Jahr eine neue Pflegefinanzierung für Menschen in Altersheimen in Kraft. Bringt denn die keine Entlastung?
Doch, wir haben jetzt tatsächlich eine Gliederung der Pflegekosten, ein Teil die Krankenkassen, ein Teil die öffentliche Hand, aber auch ein Teil wird bei den einzelnen Pflegebedürftigen bleiben. Und vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich sehr wohl die Frage, wie weit damit ältere Menschen dann, wenn sie pflegebedürftig werden, in Armut geraten. Und da stehen wir vor der Frage auch einer Art Zweiklassenmedizin. Es kann dann sein, dass reiche, ältere, alte Menschen noch eine Operation bekommen, beispielsweise Graustar-Operation, damit sie noch etwas lesen können, und andere bekommen diese Operation dann nicht. Das ist eine neue Ungleichbehandlung von Menschen im Alter.
Wie kann man denn das verhindern, Herr Fasel?
Einerseits geht es auch darum, dass wir versuchen, die Pflege, die Begleitung von älteren Menschen auch wieder besser vereinbar zu machen mit den Jüngeren, die im Berufsleben stehen. Also Vereinbarkeit, Beruf und Pflege. Heute haben wir in diesem Bereich noch ganz wenig bis keine Modelle. Und das wollen wir thematisieren. Dass also auch, wir stellen fest, dass heute Frauen, wenn sie über 55 sind, oft ihre Stelle kündigen, weil sie ihre Eltern pflegen möchten. Und das sollte nicht sein. Wir müssen hier an der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege arbeiten.
Wie konkret wollen Sie das erreichen?
Das kann man beispielsweise herbeiführen, indem man in den einzelnen Betrieben Zeitbudgets für die Pflege bereitstellt bei den Arbeitnehmenden. Es kann sein, dass es notwendig wird, dass wir eine Revision des Obligationenrechts vorsehen, dass den Berufstätigen die Möglichkeit gibt, auch einmal einen Tag, wenn die pflegende Person akut eine Akutpflege braucht, dass wir dann jemanden freistellen können. Hier gibt es tatsächlich einen großen Handlungsbedarf für die Zukunft.
Also ist die Alterspflege Privatsache? Der Staat drückt sich hier um eine Aufgabe, die er eigentlich übernehmen sollte vielleicht?
Ich würde nicht direkt Staat oder nicht fragen, sondern Ausgangspunkt ist immer die betroffene, ältere, hochbetagte Person. Die Pflege soll ihr dienen. Ihre Lebensqualität muss im Mittelpunkt stehen. Und hier gibt es verschiedene Lösungen. Es gibt Lösungen, wo das Umfeld wachsend auch unterstützt durch die Spitex, dass die Leute zu Hause bleiben können. Aber es gibt auch zunehmend Leute, die niemanden mehr im Umfeld haben. Wir sind eine sehr flexible, mobile Gesellschaft geworden, wo die Kinder irgendwo in der Schweiz arbeiten und die ältere Person wohnt noch, wo sie vor 50 Jahren gewohnt hat. Also die Erreichbarkeit ist nicht gegeben. Vor diesem Hintergrund gibt es kein absolutes Modell. Aber es ist klar, es müssen auch zunehmend Leute in ein Pflegeheim, weil nur dort sie eine gute Möglichkeit der Pflege haben, sodass wir auch künftig damit rechnen müssen, dass dieser Pflegealltag in seiner Komplexität immer größer wird und immer anspruchsvoller. Und das wollen wir thematisieren, wie wir mit dieser ganz großen Herausforderung in der Zukunft umgehen.
Also jetzt doch noch die Frage, Sie sagen, mehr Leute müssen in ein Pflegeheim, weil dort die angemessene Pflege geleistet werden kann. Wer bezahlt das?
Wir haben jetzt seit dem 1. Januar aufgrund des KVG eine neue Ordnung. Die werden wir jetzt umsetzen müssen. Und das geht natürlich auch in die Krankenkassenprämie hinein, wobei wir heute wissen, dass das Klischee, das man bis vor kurzem noch hatte, dass die Krankenkassenprämien vor allem deshalb steigen, weil wir mehr Pflege für ältere Menschen brauchen, dass diese Ursächlichkeit nur beschränkt gilt. Es ist also nicht so, dass man die Kosten der Pflege für ältere Menschen plötzlich ganz stark für höhere Krankenkassenprämien verantwortlich machen könnte. Dem ist nicht so, weil gerade eben ältere Menschen auch durch ihr Umfeld mitgetragen werden, dass wir dort tatsächlich auch Fortschritte gemacht haben.
Herzlichen Dank, Hugo Fasel, Direktor von Caritas Schweiz. Soweit heute Morgen an diesem Freitag. Verantwortlich für die Inhalte ist Erich Wieser, Mikrofon Christina Scheidegger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.